ARD Sounds.
המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שידרש.
Der globale und regionale Kampf gegen den Iran unter der Führung von US-Präsident Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu spitzt sich zu und tritt in die entscheidende Phase ein, die so lange andauern wird wie nötig. So formuliert es der israelische Verteidigungsminister Katz vor wenigen Stunden.
Die Drohnenantwort aus Teheran lässt auch nicht lange auf sich warten.
Erneut gibt es auch wieder Bombentote im Libanon.
Der Kern der MAGA-Bewegung steht offenbar noch immer hinter dem Iran-Krieg.
Und wir müssen auch wieder über Attacken auf Kiew berichten. Und natürlich gab es auch wieder Gegenangriffe.
Fassungslosigkeit herrscht vielfach nach der US-Lockerung des Ölembargos gegen Russland.
Und schwedische Behörden entern erneut ein verdächtiges Schiff vor Trelleborg.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Klaas Christoffersen. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update vom 14.03. um 15 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Im Iran-Krieg scheinen wir ja fern jeglicher Entspannung zu sein. In der Nacht hat US-Präsident Trump einen Angriff auf eine Insel im Persischen Golf vermeldet, die für den Iran von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist. Ulrike, um welche Insel geht es da?
Das ist die Insel Chark, gelegen im Norden des Persischen Golfes und nur ein paar Kilometer lang und breit. Aber hier wird fast das gesamte iranische Öl für den Export auf Schiffe gepumpt. Nach Angaben des US-Präsidenten und auch des zuständigen US-Zentralkommandos hat die Luftwaffe aber ausschließlich militärische Ziele auf Chark angegriffen. Über Opfer und konkrete Schäden ist bisher nichts bekannt.
Und wie reagiert der Iran darauf?
Er droht, und zwar für den Fall, dass die USA auch iranische Ölanlagen attackieren. In diesem Fall werde Teheran zurückschlagen und die Infrastruktur der Golfstaaten angreifen. So wurde es in einem dem Regime in Teheran nahestehenden Telegram-Kanal verbreitet. Sollte es dazu kommen, wäre das nicht nur für die Emirate, sondern auch für die Weltwirtschaft ein weiterer schwerer Schlag.
Und es gab ja auch wieder Berichte über iranische Attacken auf Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dort waren heute früh Rauchsäulen über einer Öleinrichtung zu sehen. Laut den Behörden vor Ort hätten Trümmerteile, die von einer abgefangenen iranischen Drohne stammen, den Brand ausgelöst. Verletzt worden sei dabei bisher niemand. Blicken wir jetzt vielleicht nochmal auf Israel, das den Iran-Krieg ja gemeinsam mit den USA führt. Wie sieht man denn dort den Angriff auf die Insel Chark?
Hören wir doch einmal Verteidigungsminister Katz vor wenigen Stunden zu dieser Frage.
Ich gratuliere Präsident Trump zu dem schweren Schlag, den das US-Militär gestern Abend gegen die iranische Ölinsel geführt hat. Dies ist die angemessene Antwort auf die Minenfelder in der Straße von Hormus und die Erpressungsversuche des iranischen Terrorregimes.
Da ist der Interpretationsspielraum ja nicht sonderlich groß bei diesen Worten des Ressortchefs.
Was hören wir denn aus dem anderen Kriegsschauplatz, Libanon?
Dort sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 12 Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter seien beim Angriff in einem Dorf im Süden getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium heute mit. Das Personal sei an einer Einrichtung zur medizinischen Grundversorgung im Einsatz gewesen. Die Rettungsarbeiten dauerten an und die Opferzahl steige möglicherweise noch, hieß es.
Und gibt es da auch weitere Reaktionen?
Das Ministerium in Beirut betont, dass solche Attacken im Widerspruch zum Völkerrecht stehen, das ja medizinisches Personal schützt. Es handle sich um den zweiten Angriff auf das Gesundheitssystem im Libanon innerhalb weniger Stunden. Zuvor seien auch Sanitäter in einem weiteren Dorf im Süden angegriffen worden. Israels Armee teilte auf Anfrage zunächst mit, den Vorfall zu prüfen.
In Israel selbst gab es mit bislang 13 Toten im Iran-Krieg ja vergleichsweise wenig Opfer. Woran liegt das eigentlich?
Das liegt vor allem an der komplexen israelischen Luftabwehr. Zunächst bestimmen Radare und Satelliten, ob bei einem Raketenangriff etwa Wohngebiete oder wichtige Infrastruktur bedroht sind. In dem Fall kommen die teuren Verteidigungssysteme zum Einsatz. Dazu zählt etwa der Iron Dome, also die Eisenkuppel, der Raketen und Geschosse über kurze Distanz abfängt. Das Abwehrsystem Arrow 3 kann ballistische Raketen außerhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum durch einen direkten Treffer zerstören. Dieses System hat sich übrigens auch Deutschland inzwischen beschafft. Israel fängt Armeeangaben zufolge einen Großteil der Raketen aus dem Iran und von der libanesischen Hisbollah-Miliz ab. Dennoch sind bereits mehrfach Geschosse auch in Wohnhäuser eingeschlagen.
Also kein absoluter Schutz, aber doch ein ganz guter, und dazu trägt ja auch bei, dass im Zivilschutz Israel ja offenbar ziemlich weit vorne ist.
Ja, genau. In dem Land gibt es für die Bevölkerung Schutzräume und Bunker, etwa in vielen Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden oder unter Einkaufszentren. Die Menschen sind seit Jahrzehnten daran gewöhnt, bei Luftangriffen Schutzräume aufzusuchen. Eine fiese Routine, die aber Leben rettet.
Ein Risiko für Ausländer im Kriegsgebiet, und das ist ja relativ groß jetzt in diesem Iran-Krieg, kommt ja inzwischen auch aus einer ganz anderen Ecke.
Absolut. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind 10 Ausländer festgenommen worden, die Videoaufnahmen von Raketen- und Drohnenangriffen auf das Land in sozialen Medien verbreitet haben sollen. Laut Generalstaatsanwaltschaft der Emirate wird den Festgenommenen vorgeworfen, sie hätten Falschinformationen verbreitet. Darunter demnach auch KI-generierte Videos von angeblichen Angriffen auf Wahrzeichen der Emirate. Den Beschuldigten drohen im Fall einer Verurteilung Freiheitsstrafen von mindestens 1 Jahr und Geldstrafen von mindestens umgerechnet 24.000 Euro.
Kann man denn sagen, dass an den Vorwürfen etwas dran ist?
Das können wir von hier aus derzeit nicht beurteilen, und dass es immer schwieriger wird, nicht gekennzeichneten, KI-generierten Content zu identifizieren, wissen wir ja auch aus anderen Diskussionen. Aber dass die Golfanrainer kein Interesse haben, dass die Situation vor Ort Ängste schürt, ließ sich ja schon ahnen durch die Videos auch deutscher Influencer, die alle betonen, wie sicher sie sich doch in Dubai und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten fühlen. Teils mit identischem Bildmaterial.
Ja, diese gleichförmigen Auftritte der Influencer in diesem Influencer-Paradies Dubai haben ja auch in Deutschland für viel Diskussionen gesorgt. Was wissen wir denn eigentlich, wie der Krieg der USA und Israels gegen den Iran in den USA selbst ankommt?
Dem ist Carsten Kühntop vor Ort mal nachgegangen. Meinungsumfragen zeigen, unter den Anhängern der Republikaner ist die Zustimmung zum Waffengang groß. Wer Trump grundsätzlich unterstützt, befürwortet auch den Krieg. Aber in der MAGA-Bewegung zeigen sich erste Risse. Erstmals heißt es auch dort, dafür haben wir nicht gestimmt.
Die Moderatorin hat das Gespräch gerade erst begonnen. Da ist der Gast, Marjorie Taylor Greene, sofort auf 180.
That's not MAGA. That is not MAGA. That's not America first. This isn't what we voted for.
Das ist nicht das, wofür wir gestimmt haben. Das sei nicht MAGA und nicht Amerika zuerst, so Green. Lange Zeit war sie ein wichtiger Teil der MAGA-Bewegung und glühende Anhängerin von Donald Trump. Doch vergangenes Jahr überwarf sie sich mit ihm und trat als Abgeordnete zurück.
Most Americans are completely against.
Die meisten Amerikaner sind völlig gegen diesen Krieg, weil der Präsident keine Argumente dafür vorgebracht hat. Wir leben unser normales Leben und fühlen uns vom Iran nicht bedroht.
Die Moderatorin der Sendung ist Megyn Kelly, Podcasterin und ebenfalls eine wichtige Stimme in der MAGA-Bewegung. Zu den ersten amerikanischen Soldaten, die der Krieg das Leben gekostet hat, sagt sie:
My own feeling.
Meiner Meinung nach sollte niemand für ein fremdes Land sterben müssen. Diese Soldaten sind nicht für die Vereinigten Staaten gestorben, sondern für den Iran oder für Israel.
Als Präsident Trump im Winter damit begann, die US-Truppen im Nahen Osten zu verstärken, da ahnte Steve Bannon bereits warum, und er warnte. In Trumps erster Regierung diente er als Chefstratege des Präsidenten.
Das Problem in Teheran ist nicht unser Problem. Minneapolis ist unser Problem. Wir müssen uns um unsere Probleme kümmern. Stattdessen provozieren wir einen Kampf als Antwort auf das, was Netanyahu tun will.
Auch unter Publizisten, die zwar nicht als Teil von MAGA gelten, aber politisch konservativ sind, stößt der Kriegskurs des Präsidenten nicht nur auf Zustimmung. Ein Beispiel: Joe Rogan, der vielleicht bekannteste Podcaster des Landes.
Das wirkt so irrsinnig, wenn man bedenkt, womit er Wahlkampf gemacht hat. Deshalb fühlen sich viele Menschen betrogen, oder? Im Wahlkampf hat er gesagt, keine Kriege mehr. Und dann haben wir einen Krieg, bei dem wir nicht mal klar definieren können, warum.
Keine zwei Wochen sind die ersten Angriffe auf den Iran her. Aber schon jetzt zahlen auch die Amerikaner deutlich mehr fürs Tanken. Und die New York Times berichtet, die ersten 6 Kriegstage haben das US-Militär mehr als 11 Milliarden Dollar gekostet. Auch deshalb würden die kritischen Stimmen aus der MAGA-Bewegung gehört, sagt Rina Shah, republikanische Politikberaterin, dem Sender WAMU.
Die Wirkung dieser Influencer kann man gar nicht überbewerten wegen der gigantischen Kosten. Einen Krieg zu unterstützen, der Milliarden kostet, während die Wähler mit steigenden Lebenshaltungskosten ringen, da ist es kaum möglich, das öffentlich zu rechtfertigen.
Meinungsumfragen zeigen, fast 80% der Anhänger der Republikaner stimmen dem Krieg zu. Und unter denen, die sich als Teil der MAGA-Bewegung identifizieren, sind es noch deutlich mehr. Rina Shah warnt ihre Partei dennoch, vor allem für den Fall, dass sich der Krieg noch länger hinzieht.
Ich sehe eine weitere Spaltung der Partei, wenn wir uns dem späten Frühjahr und Sommer nähern. Denn die Zwischenwahlen im November könnten wirklich davon abhängen, ob der Krieg seinen Preis wert ist.
Noch scheint sich Trump jedoch keine Sorgen machen zu müssen. Der treueste Teil seiner Basis folgt ihm weiterhin.
Also die Mehrheit der Republikaner und auch in der MAGA-Bewegung, die stehen weiter hinter Trump und auch hinter diesem Krieg. Aber es zeigen sich zumindest erste kleine Haarrisse in der Basis bei Trump zu dieser Frage, wie sie den Iran-Krieg beurteilen.
So kann man das sagen, keine Frage.
Bei all der Eskalation im Nahen Osten verlieren wir ja den aus europäischer Sicht noch näheren Osten auch nicht aus dem Blick. Welche Nachrichten erreichen uns aus der Ukraine?
Leider die gewohnt schlechten. Bei einem russischen Luftangriff in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht, Stand jetzt, mindestens 4 Menschen getötet worden. Zudem gibt es laut Militärverwaltung 15 Verletzte. Unser Kollege Nils Buhler in Kiew schildert, was bisher bekannt ist.
Nach Informationen der ukrainischen Luftstreitkräfte griff Russland mit fast 500 Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern an. Die meisten davon konnten abgeschossen werden. In Kiew waren Explosionen zu hören. Besonders stark wurden die Vororte der ukrainischen Hauptstadt getroffen. Dabei wurden unter anderem Wohnhäuser, Produktionsanlagen, Lagerhallen und Fahrzeuge beschädigt. Die Behörden meldeten mehrere Tote und Verletzte. Daten der Luftraumüberwachung zeigen, dass der Angriff vor allem der Energieinfrastruktur galt. So wurden ein Wärmekraftwerk und ein Umspannwerk getroffen. In der Region und der Stadt Kiew gibt es deshalb Stromausfälle. Auch der Nahverkehr war teils davon betroffen und fiel zeitweise aus. Weitere Angriffe wurden unter anderem aus den Regionen Saporischschja, Sumy, Dnipropetrovsk, Charkiw und Mykolaiv gemeldet. Zeitweise wurde im gesamten Land Luftalarm ausgelöst.
Umgekehrt haben die ukrainischen Streitkräfte, nach russischen Angaben, in der Nacht unter anderem eine Ölraffinerie und einen Hafen in dem südrussischen Bezirk Krasnodar mit Drohnen angegriffen. Hier ist von 3 Verletzten die Rede.
Für Fassungslosigkeit hat ja nicht nur in Kiew offenbar die Meldung gesorgt, dass die US-Sanktionen gegen russisches Öl gelockert werden. Das hat ja auch viel mit dem Iran-Krieg zu tun. Gibt es da weitere deutsche Reaktionen nach Kanzler Merz, der das ja klar als falsch benannt hat?
Grünen-Chefin Brandner verlangt jetzt ein härteres europäisches Vorgehen gegen russische Tanker. Russland exportiere einen Großteil seines Öls auf Schiffen seiner Schattenflotte, die täglich Nord- und Ostsee passierten. Wenn Kanzler Merz es ernst meine mit seiner Kritik an der Lockerung der Sanktionen, müsse er jetzt aktiv werden, verlangt Brandner. Deutschland und Europa müssten jetzt die eigenen Hebel gegen Putins Kriegskasse bedienen und die Durchfahrt der Schattentanker durch unsere Gewässer stoppen, verlangt Brandner.
Ja, Stichwort Schattenflotte, das beschäftigt ja ganz aktuell auch mal wieder die schwedischen Behörden. Und zwar nicht zu knapp.
Ja, die schwedische Küstenwache hat in der Tat zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein Schiff geentert. das eben unter dem Verdacht steht, zur russischen Schattenflotte zu gehören. Der russische Kapitän der Sea Owl One wurde festgenommen. Beide Schiffe liegen vor der Küste von Trelleborg. Jana Sinnram in Stockholm erklärt, was dem russischen Kapitän genau vorgeworfen wird.
Die schwedische Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, gefälschte Dokumente verwendet zu haben. Sie hat vor der Festnahme schon Ermittlungen eingeleitet, auch wegen Verdachts auf schwere Straftaten und Verstöße gegen das Seerecht. Konkret geht es da wohl darum, dass der Tanker Sea Owl 1 möglicherweise unter falscher Flagge unterwegs war. Er steht auf einer Sanktionsliste der EU mit Schiffen der russischen Schattenflotte. Das sind Schiffe, mit denen Russland versucht, die westlichen Sanktionen wegen des Krieges gegen die Ukraine zu umgehen. Normalerweise darf die schwedische Küstenwache solche Schiffe auf der Sanktionsliste zwar kontrollieren, aber nicht stoppen. Wenn es aber wie jetzt einen konkreten Verdacht gibt, dürfen die Ermittler dann eben doch an Bord gehen.
Was passiert denn jetzt mit den beiden Schiffen?
Unsere Kollegin in Stockholm schätzt das so ein.
Das liegt jetzt erst einmal vor der Küste von Trelleborg in Südschweden. Es ist noch nicht ganz klar, ob die schwedische Verkehrsbehörde ein Betriebsverbot verhängt. Das hat sie im Fall eines Frachters gemacht, den die schwedische Küstenwache vor einer Woche festgesetzt hat. Die Kaffer soll ebenfalls unter falscher Flagge unterwegs gewesen sein. Und in dem Fall sind die Sicherheitsmängel so groß, dass das Schiff erst dann weiterfahren darf, wenn sie behoben sind. Das ist generell ein Problem mit den Schiffen der russischen Schattenflotte, sagt die schwedische Küstenwache. Die sind oft sehr alt und in sehr schlechtem Zustand. Es kann also ziemlich leicht ein Unglück passieren und zum Beispiel Öl auslaufen. Und das wäre natürlich eine Katastrophe für die Umwelt in der Ostsee.
Soweit also zu den Tankern, die in Schweden liegen, die russischen Tanker, die zur Schattenflotte gehören. Aber vielleicht nochmal zurück zum gelockerten Ölembargo der USA. Was sagt denn die europäische Presse zu dieser Entscheidung aus Washington?
Nur mal exemplarisch zwei extrem kritische Stimmen. Die italienische Zeitung Corriere della Sera meint, dass US-Präsident Trump mit seinem Vorgehen gegen den Iran Kreml-Chef Putin in die Karten spielt. Wörtlich heißt es da, Putin ist ein Tyrann im Glück. Trumps Fehlentscheidung erweise sich als Glücksfall für ihn. Je länger der Krieg im Iran dauert, desto mehr steige der Ölpreis, desto mehr füllen sich die russischen Kassen im Hinblick auf neue Runden gegen den armen Volodymyr Zelensky. In Moskau, dem nominellen Verbündeten Teherans, lächelt jemand insgeheim, argumentiert Corriere della Sera. Und die spanische Zeitung El Mundo tutet ins gleiche Horn. Da heißt es, die Entscheidung der USA, den Kauf russischen Öls vorübergehend zu genehmigen, um den Anstieg des Rohölpreises einzudämmen, verschafft Putin Spielraum, seine Offensive gegen die Ukraine zu verstärken. Und sie macht Europa gegenüber der expansionistischen Bedrohung durch den Kreml noch verwundbarer. Trump begehe einen schwerwiegenden strategischen Fehler, der eine gefährliche Bresche im Westen aufreißt, indem er einen zusammenhanglosen und spaltenden Kurs beim wirtschaftlichen Druck auf Moskau einschlägt.
Also wir sehen, Iran-Krieg und Ukraine-Krieg hängen irgendwie miteinander zusammen. Und dazu gab es jetzt zwei sehr kritische Stimmen aus der europäischen Presse. Und damit geht auch Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, zu Ende. Ich bin Klaas Christoffersen und bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.